Ich will zum Beginn noch beten und dann starten wir. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir auch jetzt Lieder singen durften. Und ich danke dir auch dafür, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du mich gebrauchst und wirklich zu den Herzen redest, zu deiner Ehre. Amen. Es gibt eine Art von Menschen, mit denen ja eigentlich niemand so wirklich gern zusammenarbeitet. Und sei es in der Schule, im Studium, auf der Arbeit, in der Ausbildung, zu Hause, sogar in der Gemeinde, egal wo, jeder kennt sie und immer gibt es diese Art von Menschen. Und niemand will mit denen zusammenarbeiten, einfach weil es anstrengend ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Weil es bringt auch keine wirklichen Vorteile mit sich, mit denen zusammenzuarbeiten, denn man trifft sich, aber sie kommen einfach nicht. Man redet mit ihnen und man glaubt ihnen nicht. Und jeder von uns kennt diese unzuverlässigen Personen oder auch unglaubwürdigen Personen. Und heute geht es nämlich genau darum, an wen glauben wir? An diese eine Person oder an diese mehreren Personen, die wir kennen, die glauben wir auf jeden Fall nicht. An denen vertrauen wir auch nicht, einfach weil sie unzuverlässig ist. Aber hängen wir unser Leben irgendwo anders hin oder an jemand anderem oder sagen wir lieber, nee, ich nehme es lieber selbst in die Hand, weil dann weiß ich, dass es in guten Händen ist. Oder geben wir es wirklich jemand ab? Oder haben wir wirklich auch Angst, da vielleicht enttäuscht zu werden? Und um diese Frage wollen wir uns heute anschauen, oder ja, diese Frage wollen wir halt behandeln und vor allem mit dem Zitat beantworten, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da werde ich noch auf die Frage oder auf die Antwort eingehen, auf wen wir vertrauen können und wem wir unser Leben geben können. Aber wir wollen uns zunächst mit diesem Zitat beschäftigen und dieses Zitat kommt einmal im Alten Testament vor und dreimal im Neuen Testament und wir werden uns einfach alle Stellen nacheinander anschauen. Und so dürft ihr gerne mit mir das Alte Testament aufschlagen, Habakuk 2, Vers 4. Das ist nämlich die Stelle, von wo dieses Zitat kommt, der Ursprung. Und von diesem Zitat wollen wir uns diese drei Punkte nochmal genauer anschauen. Gerecht, Glaube und Leben mit den anderen drei Stellen aus dem Neuen Testament. Aber wir wollen zuerst mal starten mit der ersten Stelle aus dem Alten Testament, Habakuk 2, Vers 4. Ich lese schon ab Vers 2, einfach damit wir ein bisschen den Kontext haben. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in eine Tafel ein, damit man es geläufig lesen könne, denn das Gesicht geht noch auf eine bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben, siehe aufgeblasen, nicht aufrichtig ist ihm in ihm seine Seele. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Zuerst will ich erstmal euch abholen. Wer ist Habakuk? Was ist das Buch? Und um überhaupt diesen Text zu verstehen. Und dann will ich erstmal anfangen, wer Habakuk überhaupt ist. Habakuk ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Und dieser Mann, der war ein Vollzeitprophet, ein Berufsprophet, kann man sagen. Also wir können uns vorstellen, es ist ein junger Mann gewesen, der auch auf die Bibelschule gegangen ist, der in dem Sinne geistliche Karriere gemacht hat, wenn man das so nennen kann. Er ist hingegangen, hat die Bibelschule absolviert, hat heutzutage vielleicht seinen Bachelor gemacht, vielleicht seinen Master oder vielleicht auch noch promoviert. Ich weiß es nicht, aber er hat sein Leben voll und ganz da hinein investiert. Und wenn sich jemand in der Tora, also damaligen Bibel, wirklich auskannte, dann war es doch er, oder? Und was denkt ihr, was begeistert so einen Mann, der sich sein Leben lang eigentlich mit der Bibel, mit den fünf Büchern Mose und mit der Tora beschäftigt? Naja, es wird wohl das Wort Gottes sein, oder? Es begeistert ihn, darin zu forschen, darüber nachzudenken. Und wenn jemand Autos mag, dann wird dieser Person doch die Haare zu Berge stehen, wenn jemand hingeht und die Autotür einfach über Fett zuknallt. Oder wenn der Motor kalt ist, mal so richtig Gas gibt. Oder wenn jemand Blumen mag, dann wird es doch einem das Herz zerbrechen, wenn man sieht, dass man einfach Blumen auf den Tisch legt und die einfach stundenlang ohne Wasser hinlegt und einfach liegen lässt. Und genauso war es auch bei Habakuk. Der war ein leidenschaftlicher Prophet und jetzt sieht er das Volk, in dem er lebt. Und er sieht, wie alles falsch läuft und wie sich überhaupt niemand für Gottes Wort interessiert. Und die Könige, die Politik, alles war gottlos. Und was würdet ihr an der Stelle von Habakuk machen, wenn ihr das alles sehen würdet? Was würdet ihr an seiner Stelle machen? Ich meine, der Mann, der die Autos mag, der würde zu der Person hingehen und sagen, hey, hör auf damit. Und der die Blumen mag, vielleicht eine Vase nehmen, Wasser reinfüllen und die Blumen reinstellen. Und was hat Habakuk gemacht? Er ist hingegangen und hat zu Gott gerufen, hat gesagt, siehst du das nicht? Er hat zu ihm geklagt und gesagt, hey, hier läuft was falsch. Und so beginnt auch dieses Buch, dass Habakuk hingeht und seine Klage vor Gott bringt. Und so schüttet er wirklich sein ganzes Herz vor Gott aus. Aber was hier wichtig ist, er beschuldigt Gott nicht oder er redet nicht schlecht über Gott, sondern er klagt ihn lediglich an und sagt, hey Gott, siehst du es nicht? Ich rufe zu dir und du hörst mich nicht? Und bis hierher alles völlig logisch, verständlich, wir können es nachvollziehen. Und was denkt ihr, was für eine Antwort kommt von Gott? Na, wir würden davon ausgehen, ja, bestimmt voll Hoffnung geladen und um diesen armen Propheten mal richtig zu ermutigen, oder? Und was antwortet Gott, Habakuk? Das Einzige, was Gott ihm sagt, hey, das ist ein noch schlimmeres Gericht oder noch schlimmere Menschen kommen, um dieses Volk zu richten. Also anstatt dass Gott Habakuk Hoffnung gibt, sagt er ihm, ja, du weißt noch gar nicht mal, das wird noch viel schlimmer, als es jetzt eigentlich ist. Und so ist es die erste Antwort von Gott, denn er prophezeit, wie ein noch schlimmeres Volk, die Chaldäer, Israel, überfallen wird. Und erneut geht Habakuk ins Gebet, erneut klagt er vor Gott, erneut bringt er das alles vor ihm und sagt, wie kann ein gerechter Richter so ein ungerechtes Volk benutzen, um Menschen zu richten? Und wie kann er eine schlechtere Person benutzen, um eine bessere Person zu richten? Und unser Text ist jetzt die zweite Antwort von Gott zu Habakuk. Und die zweite Antwort von Gott beginnt damit, Vers 2 und 3, dass Gott zu Habakuk sagt, okay, pass mal auf, schreib es auf, damit es jeder sieht und vertraue darauf, dass es eintreten wird. Also Gott ermutigt jetzt erstmal wirklich Habakuk zu sagen, hey, und jetzt glaubst du mir, was ich dir sage. Und jetzt dieser 2, Vers 4, das ist dieser Punkt, der so wichtig ist. Und das ist diese Verheißung, die Gott ihm gibt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Nun, vielleicht würden wir etwas Spektakuläres von Gott erwarten, nach dem Motto, ja, ich werde Israel noch stärker machen als das Volk oder irgendwas. Und das Einzige, scheinbar, was Gott ihm gibt, sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist die größte Verheißung, die Gott ihm geben konnte. Und diese Verheißung wollen wir uns heute auch anschauen. Und ich hoffe, dass wir am Ende auch wirklich begriffen haben, warum es so eine herrliche Verheißung ist und warum sie auch so aktuell ist. Aber bevor wir zu diesem Ergebnis kommen, will ich erstmal dieses Prinzip erklären, was überhaupt bedeutet, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Und danach will ich, wie gesagt, Stück für Stück der Gerechte, dann Glaube und dann Leben durchgehen. Aber zunächst will ich anfangen mit dem Verständnis, um dieses Prinzip zu verstehen. Ich versuche es mal kurz in einem Satz zusammenzufassen. Gott rettet den, welcher seine ganze Hoffnung in ihn setzt und wird einen solchen nie enttäuschen, sondern er wird leben. Und Gott sagt zu Habakuk, hey, du brauchst keine Angst haben, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der wird vom Herrn errettet, wer ihm glaubt, wer ihm vertraut. Und wisst ihr, das Volk konnte sich nicht selbst retten. Und Habakuk klagt jetzt zu Gott, weil er sagt, hey, du siehst doch, dass dieses Volk irgendwo gerecht ist. Du siehst doch, dass dieses Volk besser ist als die Babylonier. Also irgendwo kommt Habakuk zu Gott und sagt ihm, hey Gott, rette doch dieses Volk, weil es es verdient hat. Aber Gott sagt genau das Gegenteil. Nein, dieses Volk hat es nicht verdient und dieses Volk ist auch nicht so gerecht, dass es es verdient hätte. Nehmen wir mal ein zweijähriges Kind. Und dieses Kind kann keine Schuhe binden. Was macht das Kind? Dieses Kind geht wahrscheinlich zu den Eltern und bittet sie darum, die Schuhe zu binden. Ja, kein Problem, der Vater geht hin, bindet dem Kind die Schuhe. Und das Kind wäre nicht zum Vater gegangen, wenn es nicht geglaubt hätte, dass der Vater ihm helfen kann, oder? Und ja, wir sind uns alle einig, Schuhe binden ist jetzt keine große Rettung. Aber nehmen wir mal an, die gehen schwimmen. Und dieses Kind steht am Beckenrand und wir kennen die Situation. Dieses Kind ist immer noch zwei, kann nicht schwimmen und würde aber trotzdem gerne ins Wasser springen. Und jetzt steht dieser Vater da. Und das Kind weiß, dass der Vater dasteht. Und deswegen kann das Kind einfach ins Wasser springen, weil es weiß, hey, der Vater ist da und er wird mich retten. Und der Vater wird das Kind vom Ertrinken retten, oder? Und das Kind kann sich nicht selbst retten, aber der Vater kann das Kind retten. Und genau das ist auch dieser Punkt. Das Volk kann sich nicht selbst retten. Und Habakuk gesagt, hey, wenn wir auch nochmal hineinschauen in 1 Vers 13, du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu, verschweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Hier nochmal dieser Punkt, dass Habakuk sagt, hey, eigentlich haben wir es ja doch irgendwo etwas verdient, dass Gott uns rettet. Aber Gott sagt, nein, ihr habt es euch nicht verdient. Und der Gerechte wird nicht deswegen leben, weil er gerecht ist, sondern weil er glaubt. Und genau darum geht es jetzt auch bei diesem ersten Wort, gerecht. Wie wir auch gerade schon gesehen haben, damals hat das Volk es nicht verdient gehabt, von Gott gerettet zu werden. Das Volk war nicht gerecht genug, um gerettet zu werden. Und genauso wenig sind wir heute gerecht genug, um von Gott gerettet zu werden oder irgendwie auf eine Rettung zu sagen, uns verdienen zu können. Und dazu, wie gesagt, habe ich ja auch noch Stellen dabei, könnt ihr gerne Römer 1, Vers 17 aufschlagen. Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also wir sehen, einerseits unsere Gerechtigkeit ist nicht der Grund, warum wir leben, aber andererseits offenbart der Glaube Gottes Gerechtigkeit. Nehmen wir nochmal dieses Kind. Dieses Kind ist jetzt vielleicht etwas älter, 3 oder 4, und geht mit dem Vater jetzt ins Museum. Und dieses Kind ist aber trotzdem noch relativ klein und macht relativ viel kaputt. Aber das Kind muss es ja nicht zahlen, oder? Man kann es ja auch gar nicht, aber der Vater zahlt es für das Kind. Und nehmen wir mal an, dieses Kind macht so einen richtig, richtig großen Schaden. Also es macht so viel kaputt, dass zum Schluss auf diesem Schein oder zum Schluss der Schaden 1 Million Euro beträgt. Und was macht der Vater? Er geht zur Kasse, holt seine Kreditkarte raus, zack, bezahlt und dann geht's ab heim. Was verrät uns das über den Vater? Was offenbart es uns über den Vater? Ja, dass der Vater genug Geld hat, um einfach mal kurz eine 1 Million Euro hier bar zu bezahlen, oder? Ganz einfach. Und genau das ist auch hier der Punkt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und worin wird jetzt Gottes Gerechtigkeit offenbart? Naja, weil Gott schon bezahlt hat. Der Schaden vom Museum, der muss bezahlt werden. Von irgendjemandem muss er bezahlt werden. Und wenn es nicht vom Kind ist, dann muss es vom Vater sein. Und genauso ist es auch mit unserer Sünde. Die Sünde muss bezahlt werden. So oder so. Und wenn wir es nicht tun, dann macht es Gott. Und genau darin wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Und der Vater hat mit dem Geld bezahlt, aber Gott musste mit seinem Sohn bezahlen, damit er sagen kann, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ich hoffe, wir verstehen, dass dieser Schaden wirklich groß ist. Und dass dieser Schaden nicht ein kleiner Schaden ist, sondern dass dieser Schaden unglaublich schnell entsteht. Und ich will es einfach nochmal euch in Erinnerung rufen. Jedes falsche Wort, jedes lästernde Wort, jeder unreine Gedanke, jeder Gedanke, der mit Zorn gefüllt ist, für diesen Gedanken, für diese Sünde musste Gott zahlen. Und wir dürfen unglaublich dankbar sein, dass Gott gezahlt hat, aber wir dürfen es nicht vergessen, wie teuer der Preis war. Und nochmal zu diesem Prinzip zurückzukommen und nochmal zu sagen, hey, unsere Gerechtigkeit, mit dem Beispiel gesagt, unser Geld reicht nie im Leben für diesen Schaden aus. Und deswegen, weil unsere eigene Kraft es nicht ausreicht, deswegen können wir zu Gott kommen und ihm vertrauen, dass er bezahlt. Und doch leben wir so oft wie dieses kleine Kind, oder? Doch oft laufen wir in diesem Museum spazieren und machen eine Sache nach der anderen kaputt, leben unserem Leben und sündigen einen Tag nach dem anderen. Und ist dir bewusst, wenn du in der Schule von deinem Nachbar abschreibst, ist es der volle Preis, den Jesus zahlen musste. Ist es dir bewusst, dass der Ungehorsam deinen Eltern gegenüber einmal dazu ausgereicht hätte oder dazu ausreicht, dass Jesus sterben musste? Ist dir bewusst, dass ein begehrender Blick, ein begehrender Gedanke, eine verschwendete Minute deines Lebens schon genug gewesen wäre, damit Jesus auf diese Welt kommen muss und dafür zahlen muss? Und Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hat dieses Leben gelebt, aber er hat es gerecht gelebt. Und diese Gerechtigkeit ist so, so unglaublich groß und diese Gerechtigkeit wird hierin offenbart. Und der zweite Aspekt, den wir uns anschauen wollen, ist das Leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dazu könnt ihr gerne aufschlagen, Galater 3, Vers 11. Galater 3, Vers 11. Ich lese Vers 11 und Vers 12. Dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und hier ist genau der gleiche Punkt. Niemand wird durch die eigene Kraft gerechtfertigt. Und wir haben uns gerade angeschaut, dass unsere Gerechtigkeit nicht vor Gott ausreicht. Aber es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, und zwar, dass wir durch den Glauben vom Tod errettet werden. Denn wenn wir gerecht wären, was wir nicht sind, könnten wir selbst leben. Aber das können wir nicht. Und deswegen ist Jesus für uns zum Fluch geworden, damit wir leben können dadurch. Und er war gerecht, er hat gelebt und jetzt dürfen wir gerecht sein und dürfen leben, weil wir glauben an ihn. Aber was bedeutet es, zu leben für Gott? Was bedeutet es, jetzt lebendig zu sein? Damals bei Habakuk war es ja so, dass Gott es verheißen hat, dass dieses Volk Israel nicht komplett ausgelöscht wird, sondern sie irdisch weiterleben werden. Also es werden viele Leute sterben, aber es werden Leute auch überleben. Aber was bedeutet es für uns? Was heißt es für uns, dass wir jetzt leben dürfen? Weil wir leben ja jetzt alle auch so und wir sterben ja nicht. Und dieses Leben bedeutet, für Gott in der Heiligung auch zu leben und mit Gott zu leben. Also somit ist, wenn Gott uns lebendig macht, ist es nichts anderes wie ein Startschuss für unsere Heiligung und für Gott zu leben. Davor waren wir in der Sünde, davor waren wir tot und jetzt leben wir mit Gott und für Gott. Und durch diesen Glauben sind wir in dieses Leben übergegangen. Wir sind als Sünder gestorben und leben jetzt als Heilige. Und wir können hingehen und die Bibel lesen, wir können sie verstehen, wir können unseren Eltern wirklich gehorchen und wir können auch wirklich Gott so lieben, wie er es von uns erwartet. Und er hat uns dadurch ausgerüstet. Durch was? Durch Glauben. Und um es einfach nochmal zu sagen, kann ein Toter irgendwas machen? Wenn jemand tot ist, dann kann er doch nichts machen. Und warum ist es so schlimm, wenn er tot ist? Naja, weil wir nicht mehr mit ihm Gemeinschaft haben können, oder? Wenn wir jemanden zum Grabe tragen, dann ist doch das Schlimmste daran, dass wir nie wieder mehr mit ihm reden oder Zeit verbringen können. Und genauso war es auch für Gott. Wir waren tot, wir waren abgeschnitten, wir konnten keine Gemeinschaft haben zu Gott. Und jetzt können wir es, weil er uns lebendig gemacht hat. Aber so eine Frage. Hast du heute oder letzte Woche oder im letzten Monat oder im letzten Jahr oder irgendwann mal versucht, dich wiederzubeleben? Oder ist irgendjemand von euch schon mal zum Arzt gegangen und hat ihn gefragt, können Sie mal vielleicht mal so eine Herzmassage machen und mich auch ein bisschen künstlich behandeln? Oder hat es irgendjemand schon mal gemacht? Kennt ihr jemanden, der sowas schon mal gemacht hat? Schon komisch, oder? Ich meine, macht ja auch niemand. Also es wäre völlig bescheuert, wenn du einfach ganz normal leben kannst und dann zum Arzt gehst, hey, kannst du mich mal wiederbeleben? Aber dann wundert es mich, warum wir es trotzdem so oft im Geiste machen. Warum denken wir, dass unsere guten Taten uns irgendwie besser vor Gott darstellen können und uns lebendiger machen? Warum denken wir, dass du vor Gott annehmbarer bist, wenn du jeden Tag die Bibel liest oder zum Gottesdienst kommst? Warum denkst du so oft, ja, ja, du bist besser und würdig auf jeden Fall von Gott gerettet zu werden und du hast es dir auch verdient zu leben. Und warum denkst du, dass all deine Anstrengungen dich irgendwie besser darstellen lassen vor Gott? Und dieser Gedanke, dass wir, obwohl wir schon leben, uns noch annehmbarer machen können vor Gott, der ist genauso bescheuert, wie wenn wir jetzt zum Arzt gehen würden und ihn fragen könnten, kannst du uns mal bitte ein paar Mal Herzmassage verschreiben und uns ein bisschen wiederbeleben oder künstlich beatmen? Und nur weil du deinen Dienst gut machst, nur weil du vielleicht jeden Tag in der Bibel liest, nur weil du vielleicht auch noch keinen Sex vor der Ehe hattest, bedeutet es nicht, dass du dich selbst lebendig machen kannst oder noch lebendiger machen kannst. Und genau das ist dieser Punkt, den ich hier machen will, dass unsere Selbstgerechtigkeit eigentlich völlig falsch ist und dass diese Selbstgerechtigkeit eigentlich nur ein Stolz von uns ist, dass wir meinen, wir können uns noch besser vor Gott darstellen. Denn, wie steht es hier geschrieben, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und hier wieder dieser Punkt, wir können nichts dafür tun, um zu leben. Wir können nichts dafür tun, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, außer ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben. Und genau das ist auch dieses Evangelium, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und jetzt ist nur noch ein Wort übrig geblieben, Glauben. Und dazu könnt ihr mit mir aufschlagen, Hebräer 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 38 und 39. Wir haben uns ja bis jetzt die Worte Gerechtigkeit angeschaut und Leben. Aber die beiden würden ja, uns nicht so viel bringen, wenn wir dieses Hauptstück, den Glauben, nicht wirklich anschauen würden. Und dieser Glaube ist auch eigentlich der Schlüssel. Und genau das ist auch dieses Herrliche bei dieser Verheißung, denn bei Habakuk damals bezog es sich zum Teil auf die irdische Situation, denn irgendwann mal wird aus diesem Volk, nämlich der Messias kommen, Jesus kommen, aber vielmehr bezieht sich diese Verheißung auf die Ewigkeit. Und wir können mal gerne die Stelle lesen, Hebräer 10, Vers 38 und 39. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, und wenn jemand sich zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Aber habt ihr schon mal gefragt, warum ausgerechnet Glaube hier als Mittel verwendet wird? Ich meine, dieser Satz könnte ja auch anders heißen, so der Gerechte aber wird durchs Bibellesen leben oder der Gerechte wird aber durchs regelmäßiges Besuchen des Gottesdienstes leben oder der Gerechte wird durch viel Spenden leben. Also wir können ja alles Mögliche einsetzen und das sind jetzt hört sich auf jeden Fall nicht ganz so gut dann, wie der Gerechte wird durch Glauben leben, aber der Punkt, den ich machen will, ist, warum ist es der Glaube? Warum kann es nicht was anderes sein? Warum können wir nicht dies oder jenes tun? Warum Glaube? Und ja, so viele andere Religionen, die reisen ja auch nach Mekka oder halten den Ramadan oder sonst was. Oder vielleicht könnten wir ja auch sagen, hey, wenn wir einen guten Dienst machen, dann werden wir leben. Aber warum ist es der Glaube? Warum ist es der Glaube? Und der Glaube ist das einzige Mittel, wo der Mensch völligen Bankrott eingestehen muss. Der Glaube ist das einzige Mittel, worin der Mensch nichts machen kann. Absolut gar nichts. All diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, das sind alles so Werke, die wir als Menschen auch noch tun können. dahin reisen, dies tun, jenes machen, aber der Glaube ist etwas, wo wir nichts tun können. Denn der Glaube sagt lediglich aus, dass meine Werke, dass ich es nicht schaffe und es muss jemand anders für mich machen. Und ich glaube, dass es jemand anders für mich machen kann. Und der Glaube ist kein Werk, sondern vielmehr eine Klarstellung der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Denn was sagt der Glaube lediglich aus? Der sagt aus, dass ich als Mensch es nicht schaffe, Gott gerecht zu leben oder für Gott gerecht zu leben und dass ich als Mensch Gottes Hilfe brauche. Das sagt der Glaube aus. Denn wenn wir an Christus glauben, dann sagen wir nichts anderes da aus, als meine Gerechtigkeit hat nicht gereicht und du musst mich jetzt erlösen. Und genau das ist auch diese frohe Botschaft. Das ist diese frohe Botschaft und das ist das Evangelium. Aber so oft geht es bei uns im Alltag unter, oder? Wir leben und es fühlt sich aber nicht irgendwie so nach Glauben an. Es fühlt sich nicht so gut an, oder? Und es fühlt sich so an, dass diese Verheißung, dieser Satz, der Gerechte wird aber aus Glauben leben, diese Tatsache eher so eine fromme Floskel ist, oder? Dass wir Tag für Tag leben und irgendwann mal haben wir diesen Satz schon so oft gehört und irgendwann mal hat er voll an Bedeutung für uns verloren. Aber wisst ihr, Gott wusste es. Gott wusste es, dass wir vergesslich sind. Gott wusste es. Und deswegen wollen wir nochmal den Vers 37 lesen vom Hebräerbrief. Und zwar 10, Vers 37. Hier steht, denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Und das Gleiche oder fast das Gleiche haben wir auch bei Habakuk gelesen, oder? Und was sagt Gott hier aus? Er sagt aus, vertrau mir, auch wenn es sich jetzt vielleicht nicht so anfühlt, auch wenn es sich in deinem Alltag vielleicht nicht so anfühlt, dass der Glaube wirklich da ist, dass du wirklich gerettet bist, aber vertrau mir, denn es wird eintreten und es ist eingetreten. Und wisst ihr, damals bei Habakuk war es eine sachliche Verheißung. Also wenn wir es auch nochmal aufschlagen, in Habakuk 2, Vers 3 steht, denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt zum Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre darauf, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Also Gott sagt, hey, diese Verheißung, die wird eintreten. Diese Verheißung wird kommen. Und jetzt, das ist so interessant, jetzt steht, denn noch eine ganz kleine Zeit, und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Und bei Habakuk war es sachlich und bei uns ist es jetzt persönlich. Und Jesus kommt wieder. Und auch wenn der Glaube manchmal im Alltag untergeht und wenn es sich auch nicht so wirklich danach anfühlt, dann dürfen wir wissen, er kommt wieder und ihm dürfen wir vertrauen und ihm dürfen wir glauben. Und wenn du im Glauben stehst, dann will ich dir sagen und dann will ich dich ermutigen, geh weiter, denn er kommt. Er kommt und wenn es nicht so ist, wenn du nicht zu ihm gehörst, dann lass dich warnen, er kommt. Er kommt. Und so will ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, dieses Thema. Und ich will nochmal diese Punkte ansprechen, die so wichtig sind, dass unsere Gerechtigkeit nicht ausreicht, um zu leben. Und dass wir aufhören sollen, uns selbst wieder zu beleben mit unseren Werken, sondern dass wir all diese Dinge durch Gott und für Gott tun und dass es allein aus Glauben ist, dass wir vor Gott annehmbar sind, dass es allein aus Glauben ist, dass wir vor Gott leben können und dass es Der Glaube allein ist, der uns rettet. Und die Frage, die ich eingangs gestellt habe, wem vertraust du, welcher Person vertraust du dein Leben an, die will ich jetzt nochmal stellen. Wem glaubst du? Eher dieser unglaubwürdigen Person von Anfang oder vielleicht auch dir selbst? Vielleicht vertraust du auf dich selbst. Aber ich weiß, dass wenn ich auf mich selbst vertrauen würde, wäre es einfach nur das Dümmste, was ich machen kann. Und deswegen verlasse ich mich nur auf diesen einen Mann am Kreuz, weil ich weiß, was für ein hoffnungsloser Fall ich bin. Und ich weiß, was für ein armer Bettler ich bin. Und deswegen frage ich dich, auf wen vertraust du? Wem glaubst du? Und zum Abschluss will ich nochmal einen Vers aus dem Hebräerbrief vorlesen. Ein paar Verse weiter, Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Amen. Jeder, der will, der darf noch gern beten und ich mache den Abschluss. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns kennst und dass du uns trotzdem dieses Geschenk anbietest, dir zu vertrauen. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du uns gerettet hast und dass du auch eines Tages wiederkommen wirst und wir daran glauben dürfen, Herr, dass du uns mitnehmen wirst. Amen.